dann möchte ich an der Stelle das alle mal grüßen und wir möchten erleben und erfahren, wie Gott zu uns spricht, wie der Heilige Geist in unserer Mitte wirkt. Wir wollen uns nicht ablenken lassen, sondern uns konzentrieren auf die Stimmung und die Stimme des Heiligen Geistes. Und ja, hören, was der Geist uns zu sagen hat. Wir möchten heute Morgen eigentlich ein Wort aus dem Lukas Kapitel 5 lesen. Ich fange da von Vers 3 bis folgende an. Da ist Jesus am See Genezareth unterwegs, am Galiläischen Meer, wie es auch heißt. Oder See von Tiberias, das drei Namen das Ganze. Gut, ja, dann lass uns doch mal aufstehen. Ein Teil von uns werden wahrscheinlich heute in Schwierigen sein oder billigen, wenn es im Selbstgottesdienst so ein bisschen den Nachmut versorgt. Aber wir sind hier und lass uns das Wort miteinander betrachten. Also Lukas 5, 3. Das ist aus der Elberfeld-Übersetzung, da heißt es, er, Jesus, aber stieg in eins der Schiffe, das Simon gehört, und bat ihn ein wenig vom Land hinaus zu fahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmenschen vom Schiff aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lass eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zum Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Und als sie dies getan hatten, entschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz riss. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Schiff, dass sie kämen und ihnen üben. Und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, ging er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Den Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren. Über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, Söhne Zebedäus, die Gelehrten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen weinen. Und so weiter. Amen. Lass uns nochmal beten. Herr Jesus, danke, dass wir so dein Leben viel erfahren, wie du gelebt hast, wie du gehandelt hast, wie du mit Menschen umgegangen bist. Und heute Morgen, Herr, setz auch den Franz frei von seinen Füßen. Wir weisen einfach diese Anfrage zurück im Namen Jesu, deinen Namen, dass Friede einkehrt, dass Ruhe herrscht. Und dass dein Sieg am Kreuz offenbar wird. Herr, du willst reines Herzens uns begegnen. Du willst uns stärken. Du willst deine Herrlichkeit zeigen. Du willst die Macht und die Kraft des neuen Lebens und des Reiches Gottes offenbaren. Und Herr, wir möchten es wahrnehmen, erkennen, erleben und erfahren. Möchten deine Größe sehen, deine Herrlichkeit. Und so, Herr, setz uns frei von aller Ablenkung, von allem, was uns hindert, dich zu erkennen. Und öffne, du Heiliger Geist, uns dein Wort. In diesem Namen bitte wir das Vater. Amen. Wir dürfen Platz nehmen. Ja, mir sind sehr viele verschiedene Gedanken durch den Kopf gegangen, als ich dieses Wort so betrachtet habe und vorbereitet habe. Und ein Stichwort hat mich geprägt, das Wort Veränderung. Gott will Veränderung herbeiführen. Das Reich Gottes ist nichts Statisches. Eine Säule in einem Gebäude ist etwas Statisches, etwas Feststehendes, etwas Unveränderliches. Aber im Reich Gottes gibt es ständig Veränderungen. Es gibt, da wo Leben ist, gibt es Veränderung. Da wo Leben ist, da gibt es Bewegung, da gibt es Umbrüche. Und das Reich Gottes ist nie statisch. Ich habe mir so verschiedene Zeitachsen ja auch des Reiches Gottes angeschaut, zum Beispiel zur Zeit Jesu. Die Berufung der Jünger brachte gravierende Veränderungen in ihr Leben. Gott hat in ihr Leben eingegriffen und es geschah Veränderung. Es geschah Umbrüche, es geschah Neuorientierung. Zur Zeit der Apostel, als Paulus unterwegs war auf seiner Missionsreise. Da gab es viel Verfolgung durch Juden. Es gab Umwälzungen im ganzen Mittelmeerraum. Da wurden Dinge verändert. Da gab es eine neue Ausrichtung. Gott hat das so gewollt. Als die Zeit erfüllt war, kam diese Veränderung. Und zur Zeit der Kirchengeschichte, nachdem die Apostel gestorben waren, worüber uns die Offenbarung berichtet, Kapitel 2 und 3, da sehen wir, wie Gott in gemeine Situationen hineinspricht und jedes Mal die Herausforderung an die Gemeinde richtet, wer überwindet. Das heißt, da waren Dinge, die aufhalten wollten, die im Weg standen, es galt Dinge zu überwinden. Veränderung zu wollen, überwinden heißt, es bleibt nicht wie es ist, sondern es geschieht eine Veränderung. So, nun manche Leute lieben Veränderung. Und manche Gläubige macht Veränderung Angst. Die Frage ist, wie sollten wir mit Veränderung umgehen? Die Frage ist auch, hat Gott Interesse an Veränderung? Und die Antwort ist ganz einfach, ja, warum? Weil Gott will diese Welt, diese Schöpfung zur Vollendung bringen. Zur Wiederherstellung aller Dinge, weil diese Welt ist von Sünde gekennzeichnet. Diese Welt ist von Sünde verunreinigt. Eigentlich sogar, man kann sagen, mancherorts ist diese Welt von Sünde verseucht. Die Sünde ist wie eine Seuche, die die Menschheit befällt. Wenn wir einen Bericht sehen über Mexiko, dort gibt es anscheinend über 130.000 Menschen, die verschwunden sind, die vermutlich durch mafiöse Strukturen, Banden wahrscheinlich im Wege waren, getötet wurden und da wurden Massengräber gefunden, Leute womöglich in Säure aufgelöst, verscheucht, damit man es noch rechtlich zählen kann. Das ist eine Seuche der Sünde, diese Drogenbanden. Das ist ein Fluch für ein Land. Ein Fluch. Teuflisch ist das. Teuflisch, das widersteht dem Reich Gottes. Das ist mörderisch überall, wo es um Tod geht. Das ist satanisch und böse. Der Herr ist der Herr des Lebens. Er schenkt Leben. Er erhält Leben. Er gibt ewiges Leben. Aber der Teufel ist ein Mörder und ein Verräter. Er ist ein Lügner und der Vater der Lügen. So Gott will diese von Sünde geknechtete Welt, diese verdorbene Welt, inzwischen kann man auch sagen, manche auch diese verlogene Welt, diese richtig verlogene, unverschämt lügende Welt, will Gott retten, will Gott verändern, er will heilen, er will reinigen, er will befreien. Das ist Gottes Absicht, das ist Gottes Herz. Die Frage ist, wie will er das erreichen? Und wir sehen das bei Jesus. Jesus, Gott hat seinen Sohn, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab. Dass alle, die im Glauben nicht verloren gehen, sondern sind die gelebt haben. Er hat seinen Sohn, seinen einzigen gesandt in diese Welt, um Mensch zu sein, um uns gleich zu sein, um uns verstehen zu können, um glaubwürdiger Zeuge Gottes zu sein. Damit wir an ihm erkennen, wie Gott denkt. Und nun haben wir diesen Text. Jünger, Jesus ist am See von Genezareth, an diesem Galiläischen Meer unterwegs. Und dort findet er diese Fischer bei der Arbeit. Gott hat Gideon, den weißen Christen, bei der Arbeit gefunden. Und Gott will auch dich bei der Arbeit finden. Es ist nichts Falsches an Arbeit. Manche sehen Arbeit als ein Beruf, das stimmt nicht. Gott hat gesagt, wir sollen die Erde bebauen und bewahren, das ist Arbeit. Bebauen und bewahren ist Arbeit. Arbeit ist ein Segen. Wer arbeitslos ist, ist nicht im Segen. Der leidet, weil Arbeit bedeutet auch Kreativität, schöpferisch tätig zu sein. Wer dieses verwehrt ist, der wird sich ungebraucht, nicht wertgeschätzt. Er hat keine Möglichkeit, sich zu entfalten. Arbeit ist kein Flug. Arbeit ist ein Segen. Ich habe schon öfters, also, da wissen wir, dass ich so, den Alter nach, ich im Menschenalter bin, ja, ich fühle mich aber gar nicht so. Also, wenn wir nehmen uns jetzt nur eins, die finanzielle Lebensgrundlage kommt nicht mehr von meinem Arbeitgeber, sondern von der Rentenkasse. Da ändert sich aber ansonsten. Bin ich noch weiter im Dienst und aktiv und das ist auch mein Wunsch. Papa. Was soll ich im Ofen sitzen, und in die Förderkiste starren und nicht wissen, was ich treiben würde? Und viele Menschen, denen geht es auch so, die man gesund ist. Die vor allem Reich Gottes, nicht die Gott also nicht kennen, aber die Leute sind, also die meisten wollen das nichts wissen davon, nichts hören von Menschen. Okay, also Gott soll Jesus begegnen und ist bei der Arbeit. Bei der Arbeit. Da kannst du von Gott wirken, da kannst du ein Segen sein, kannst du Menschen dienen. Eben ist vollartig tätig für Gott bei der Arbeit. Die Kohle gibt vom Arbeitgeber auf den Dienst Gott bei deiner Arbeit. Und wenn du etwas zu tun hast, dann kannst du, der Geist Gottes will durch dich Segen hineinfließen lassen. An deinen Arbeitsplatz. Dass Menschen merken und Menschen haben ein feines Gespür. Sie spüren, dass Geistes Kinder sind. Die spüren das. Die sind nicht dumm. Gott hat nicht, die Sünde hat nicht alles kaputt gemacht, die Menschen, sondern nur teilweise. Der Spiegel ist nicht zersplittert in Millionen Teile, sondern nur fragmentiert in der Messe. Ja, man kann auch Gottes Bild und die Nutzen Menschen erkennen, auch in denen, die nicht an Gott glauben. Und dann sind auch diese Fähigkeiten gut und Kraft vorhanden, dass sie Spuren des Geistes Kinder sind. Und das ist die Herausforderung. Deshalb eigentlich der Heilige Geist, ein Geist der Kontaktfreudigkeit. Jesus hat Menschenmengen eigentlich auch gesucht, wo er war. Da waren Menschenmengen, weil er Wort des Lebens sprach. Und so war Jesus am See Genezareth unterwegs. Er sagt zu Simon, Simon war sein Bruder von ihm nach, und dann später wurde er umgetauft von Jesus. Er sagt, hey, schau mal ein bisschen in diese Tode aus, weil ich ein bisschen Abstand habe von der Menge. Und dann lehrte er diese Menge. Jesus sprach Worte des Segens, Gnadenworte. Und diese Menschen, die kämpften an seinen Lippen, die hingen an seinen Lippen. Solche Worte hatten sie noch nie gehört. Noch nie gehört. Wenn Gott spricht, sind es Worte des Heils, der Heilung, der Wiederherstellung. Und diese Worte sind göttliche Worte. Und wir Menschen brauchen diese heiligen, göttlichen Worte. Denn wir sind alle irgendwo tangiert von diesem Blut der Sünde, der uns zum Negativen bringt. Der uns zur Unreinigung will, der uns unbrauchbar machen will. Wir brauchen diese heilsamen, göttlichen Worte. Und dann sagt Jesus, fahr hinaus auf die Tiefe des Sees. Und jetzt passiert etwas Besonderes, etwas Besonderes. Petrus war Fischer. Er war ein Dilettant. Er war ein Anfänger. Der wusste, wie man Fische fängt. Und tagsüber fängt man keine Fische, sondern man fängt nachts oder früh morgens raus, wirft die Netze und dann fängt man sie am besten. Morgen vier oder so. Ich bin kein Fischer, ich weiß nicht, wie das genau läuft. Aber auf jeden Fall nicht, wenn die Sonne verwerfen ist. Und jetzt sagt Jesus, Petrus soll jetzt was tun, was eben seine Berufsethos ist. Ja? Manchmal müssen wir Dinge tun, die uns widerstreben. Ja? Gott sei Dank, hey, fahr raus, jetzt. Nachdem ich, was weiß ich, gefühlt oder was auch immer gepredigt habe, in der Volksmenge, jetzt fahr mal raus und Gott sei jetzt raus. Er wusste, dass sie nichts gefangen haben. Und wisst ihr, manchmal ist es so, du hast Ahnung von deinem Job und trotzdem gelingt es. Manchmal backst du einen Kuchen, machst das gleiche Rezept, alles gleich und es klappt. Manchmal klappt es, klappt. Zehnmal klappt und einmal klappt. Und du weißt nicht warum. Petrus fährt hinauf, will Fische fangen und es klappt nicht. Vielleicht ist es so, dass Gott uns einfach zeigen will, mein Gott, bleib in meiner Nachhängigkeit. Manchmal haben wir den Eindruck, wir haben es drauf, wir wissen, wie es geht. Ja. Manchmal wird uns Gott auch aus unserer Alltagsroutine herausholen. Wir haben so eine Routine. Wenn du in die Schule gehst, hast du eine Routine, du hast deinen Stundenplan. Wenn du im Arbeitsleben bist, hast du deine Routine, du hast deine Termine, du hast deine Kernarbeitszeit, du hast deine Kleinzeiten. Wenn du in den Ruhestand kommst, hast du auch deine Routine. Du machst dir eine Routine. Du stehst vielleicht etwas später auf, du grüßt dich später, dann abends bist du länger vom Vater oder was auch immer. Irgendeine Routine gibt es auch, was deine Arzt besuchen. Du machst dir deine Routine. Und wir lieben es, wenn wir gewisse Routine haben. Und eine Alltagsroutine, so ein Alltagstrott. Und wenn dann irgendjemand was von uns will, was gegen diese Routine geht, dann sind wir dann ein Problem. Ich muss mich umstellen, ich habe doch so, ich habe meinen Termin mit meinen Freunden, wo ich Kaffee trinken gehe, jetzt tut mir das, das geht nicht im Moment. Ich habe meine Routine. So, Petrus hatte auch seine Routine, seine Berufsroutine, morgen und früh ist auch aufgestanden. Jesus sagte ihm, heute läuft es anders. Heute greift Gott in dein Leben ein. Das sagt er natürlich nicht so, aber er sagt voraus. Mach mal das jetzt anders. Ich habe einen Prediger gehört von Amerika. Der hatte das so satt mit dieser Routine auch im Reich Gottes, auch in der Gemeinde, bitte was er getan hat. Um die Routine zu unterbrechen, hat er das Telefonkabel rausgerissen. Damit es anders wird wie normal, dass einfach mal was anderes ist. Weil immer alles gleich geht. Muss ich so einen Techniker bestellen und dann muss ich es wieder reparieren. Ja, das Sprichwort sagt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und wir stehen aber gegen Verantwortung Gottes, bitte, und so weiter. So. Vielleicht will Gott Offenheit erreichen, indem man was anderes hört. Offenheit. Bitte, der Herr will ja zu uns sprechen. Und dann braucht es Offenheit. Ein hörendes Ohr. Ein wachsames Auge. Ein aufnahmefähiges Herz. Aber wenn wir in unserem Alltagstrott sind, dann haben wir unseren Trott. Dann haben wir unsere Routine. Und oft passt da nichts anderes dazu. Und dann sagt er, Moment, heute wird es anders. Heute muss es anders sein. Ich will zu dir reden, ich will dir noch was sagen. Ich brauche deine Aufmerksamkeit. Dieser erfahrene Petrus, dieser Fischer, der handelt nicht selbstsicher, sondern er lässt sich von diesem Lehrer Jesus was sagen. Vielleicht, weil ihn dieser Lehrer Jesus beeindruckt hat durch seine Predigt. Er hat gemerkt, dieser Jesus ist glaubwürdig. Als Jesus die Bergpredigt vollendet hat, sagt uns Matthäus, in Matthäus 5, 7, Matthäus 7, da heißt es, und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr von seiner Lehre, denn er nannte sie wie einer, der Vollmacht hatte, nicht wie die Schriftgelehrten. Jesus hat mit Vollmacht gelehrt, weil Wort und Tat übereinstimmen, Wort und Leben haben die beiden schon übereingestimmt. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben auch das Volk gelehrt. Aber Jesus hat die Schriftgelehrten, die Pharisäer als Heuchler bezeichnet, als Leute, die zwar was Gutes sagen, aber es selber nicht leben. Aber Jesus hat das gelebt, was er gesagt hat. Und das war der Unterschied. Und nun, Petrus geht auf Jesu Worte ein. Und dann, was passiert? Petrus wird geschämt. Er fährt raus, er wirft das Netz raus. Und als er das Netz einziehen will, sind so viele Fische drin, dass es reißt. Er kann diese Ernte gar nicht alle einladen. Er braucht Unterstützung durch andere Fischer. Und dann sagt er zu Jesus, Meister, und so weiter, geh von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst. Wann sind wir entsetzt? Wenn Dinge anders laufen als gedacht. Wenn etwas so Gewaltiges passiert, dass wir verstört sind. Ja? Entsetzen, also positives Entsetzen. Gott hat ihn gewaltig angesprochen. Er war entsetzt. Das heißt, er war außer sich. Er war berührt. Er war erschüttert durch das, was passiert war. Gott hat ihm eine gewaltige Ernte geschenkt. weil ich den Fisch ernte. Und eigentlich ist es prophetisch auch auf die Zukunft von Petrus. Jesus sagt, du bist Fischer, du sollst Menschenfischer werden. Und vielleicht, und so mag ich es, dass dein Netz, mit dem du Menschen fischen möchtest, es wird gar nicht diese Menge an Fische alle passen. So weit soll diese Seelenernte sein. Und später, ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was soll Erden binden, wirst du da im Himmel gebunden sein. Was soll Erden lösen, wirst du da im Himmel gelöst sein. So gewaltig hat Jesus, die gewaltigen Zukunftspläne, hatte Jesus mit Petrus. Das war Petrus in diesem Moment bei diesem Bistum noch gar nicht bekannt. Er konnte das gar nicht erahnen, was Gott für eine Zukunft für ihn geplant hat. Dieser einfache Fischer, Petrus. Dieser einfache Handwerker. Gott, was nichts ist von der Welt, hat Gott der Welt. Damit er nicht zunichte macht, was wer etwas ist. Was nichts ist von der Welt, wenn du dich als nichts fühlst, als unbedeutend, dann danke Gott und sag, was nichts ist von der Welt, hat Gott der Welt. Hat sich Gott ausgesucht, um diese arrogante, diese stolze Welt, die es nicht für nötig hält, den Sohn Gottes als Gott anzuerkennen und in ihr Leben aufzunehmen, um es zunichte zu machen. Die Stolzen widersteht er den Dingen, die ihn damit machen. Geh weg von mir, bin ein sündiger Mensch. Wir brauchen Gottes Begegnung. Wir brauchen die Begegnung mit dem lebendigen Gott, um zu erkennen, was des Geistes ist und was in uns drinsteckt. Ob wir Not haben, gereinigt zu werden, wie ein sündiger Mensch. Hat auch Jesaja bei seiner Berufung gesagt. Gott sagt, hey, wenn du die Sünden, werden wir meine Worte sein. Und dann sagt Jesaja, hier bin ich, sende mich. Aber zuerst hat Gott ihn gereinigt und dann komme ich vom Altar. Ich bin ein sündiger Mensch, ein Mensch mit unreinen Lippen, hat er Jesaja gesagt. Und wenn wir heute müsste dieser Gottesengel mit der Kohle, hätte viel Arbeit, dieser Gottesengel mit der Kohle, um Lippen zu reinigen. Lügenhafte Lippen, verlobte Lippen, unehrliche Herzen, sie zu heilen, zu reinigen mit der blühenden Kohle vom Altar. Gottes Begegnung brauchen wir. Gottes Begegnung braucht diese Welt. Damit wir erkennen, wer bin ich denn? Es ist entscheidend, wer bin ich vor Gott? Das ist wichtig. Nicht, wer bin ich vor der Welt? Nicht die Anerkennung der Welt, sondern die Anerkennung vor dem Thron Gottes ist das Entscheidende. Ja, der Ruf in die Nachfolge ist ein Ruf in die Veränderung. Eine Veränderung. Du, der du hier sitzt und dich bekehrt hast, dein Leben hat sich verändert, als Jesus in dein Leben gekommen ist. Oder? Also bei mir war es so, dass manches passiert. Dinge haben mich verändert. Gott will verändern. Gott will nochmal, sein Ziel ist, diese Schöpfung zur Vollendung zu bringen. Er will den Schaden der Sünde wieder gut machen. Wiederherstellung aller Dinge. Wiederherstellung des von der Sünde bewirkten Schadens. Er will Dinge heilen. Er ist ein Gott, der heilt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Das ist die Wahrheit. Das darfst du in Anspruch nehmen. Ich bin der Herr, dein Arzt. Nun, ähnliches hat auch Mose erlebt. Gleich Abstecher machen zu Mose. Mose hat ja in eigener Kraft, er wollte auch die Welt in Ordnung bringen und hat den Ägypter erschlagen. Und dann kam es auf, muss er fliehen. Da muss er in die Wüste fliehen und war 40 Jahre Schachtelte bei seinem Schwiegervater, dem Priester von Midian. Und dann, eines Tages, geschieht auch etwas Besonderes. Normalerweise, er verlässt den Bereich, wo er die Schafe weidet und zieht über die Wüste hinaus, sagt das Wort. Und dort sieht er eine Dornbuschbrenn. Die Wüste hat ja viele Dornbüsche. Also Dornbüsche in der Wüste, das ist nichts Besonderes. Und dass man Dornbusch abbrennt, ist auch nichts Besonderes von der Hitze, dass das Fels entzündet. Aber da war ein Dornbusch. Mose beobachtet diesen einen Dornbusch und dieser eine Dornbusch, der brennt und brennt und brennt und verbrennt mich. Er verbrennt mich. Und das ist noch etwas Besonderes für Mose. Er wollte wissen, warum verbrennt dieser Busch nicht? Der brennt und brennt und brennt. Mose aber weidete die Herde Jethros, sein Schwiegervater. Da erschien ihm der Engel des Herrn ein, in einer Feuerflamme, mitten aus einem Dornbusch. Der Dornbusch brannte in Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Mose geht da hin und sieht, warum ist es so? Und dann kommt eine Stimme. Mose, Mose, zieh deine Schuhe aus, denn dieser Ort ist ein heiliger Ort. Hier hat Gott, der Engel des Herrn, der Engel des Herrn, kommt in einer Feuerflamme. Engel des Herrn, sagen die Gelehrten, sei ein Ausdruck für Jesus im Alten Testament. So, Gott, in Form des Engel des Herrn, kommt in diesen Dornbusch. Da ist die Gegenwart Gottes. Und jetzt, in der Gegenwart Gottes, braucht der Mensch Respekt. Ja. Die Stimme sagt, zieh deine Schuhe aus, wenn es heilig geworden ist. Und dann, so Gott arbeitet manchmal auch immer Neugier. Ja, und die Neugier, warum verbrennt das nicht? Warum sind manche Dinge nicht normal? Warum ist es jetzt anders wie normal? Begegnung mit dem Übernatürlichen. Das will Gott. Er will, dass wir uns, wir, die wir vergänglich sind, wir sollen Begegnungen mit dem Übernatürlichen haben. Übernatürlich begegnen den Vergänglichen. Und Gott will aus dieser Vergänglichkeit Unvergänglichkeit machen. Er will verändern, er will das Fleischliche zu Geistliche machen. So, Gott arbeitet auch im Alltag zu uns. Mose war beim Schafhändler, das war seine Arbeit. Er arbeitete und beobachtete etwas Besonderes. So, Gott spricht in unseren Alltag. Gott will im Alltag uns begegnen. Nicht nur am Sonntagmorgen im Gottesdienst, sondern im Alltag. Im Alltag, wenn wir ihn brauchen, dann, wenn Probleme auftreten, dann, wenn Dinge anders laufen, dann will er unser Helfer sein, er will beachtet werden, auch im Alltag. Als Jesus auch am See Genezareth, ein letzter Gedanke, als Jesus am See Genezareth unterwegs war, da ging er in die Gegend von Gadara. Und da gab es einen besessenen Menschen, der sich in den Grabhöhlen aufhielt, einen Grabhaufen. Ja. Und Jesus begegnete diesen Menschen und der schreit und niemand konnte ihn bitten, er war besessen. Und Jesus befreit, macht die Geschichte kurz, Jesus befreit diesen Menschen. Er redet zu diesem Dämonen, diesen Menschen. Er sagt, fahrt aus. Und sie bitten ihn, Ja, aber bitte lass uns in diese Schweinherde, die Dämonen und den Körper besitzen. Und Jesus gestattet es ihm. Das ist auch eine Besonderheit. Jesus geht sogar auf den Wunsch der Dämonen ein. Was passiert? Diese Schweineherde, wie von der Tarantel gestopft, rasen auf das entwisselte Genesaret zu, wahrscheinlich den Abhang, und stürzen die alle in dieses Wasser und da drin. Wir sehen, was für ein Geist in diesem Mann war. Ein Geist des Todes. Und diese Dämonenmächte, die töten die Schweine. Da wo der Teufel und die Dämonen gewesen sind, dort geht es nicht um Tod. Er ist ein Mörder von Anfang an. Sogar Tiere werden getötet. Was hier besonders ist, dieser befreite, dieser geheilte Mann, der plötzlich wieder normal und vernünftig war. Vorher war, hat alle Fesseln zerrieben. Er hat sich in Gräbern aufgehalten, was normal kein Mensch macht. Den niemand bändigen konnte, der ist plötzlich vernünftig und normal. Ein Wunder Gottes. Die übernatürliche Hand Gottes hat diesen Menschen vom Jenseits ins Diesseits berührt und verändert, dass er normal wird, ein normaler Mensch. Und dieser Mensch, der bittet Jesus, dass er mit ihm ziehen darf in seinen Jüngern. Und Jesus sagt nein. Auch etwas Besonderes. Er sagt nein. Geh zurück. Wo du herkommst, in dein Dorf, an deinen Ort, in die Umgebung, wo du herkommst, und sei dort ein Zeichen für die Menschen, was Gott an dir getan hat. Manche ruft Jesus in die Nachfolge und sie werden gerufen an andere Orte, ins Ausland, in die Mission und sonst wo. Und manche haben die Aufgabe, bleib dort, wo du bist. Und lass die Menschen an deinem Leben die Veränderungen erkennen, die Gott in deinem Leben gemacht hat. Genau. So. Veränderung. Nochmals, manche Menschen lieben Veränderung. Die sind offen, die brauchen Veränderung. Die können nicht klarkommen, immer als gleich bleiben. Da muss was sich verändern. Und andere, die haben Angst vor Veränderung. Warum? Weil, was ist das Argument, an Status quo festzuhalten? Wenn alles beim Alten zu belassen. Es gibt, wenn alles gleich bleibt, es vermittelt uns eine gewisse Sicherheit. Wenn es bisher schon bekannt ist, wir bewegen uns im bisher Bekannten. Und das kennen wir. Und da fühlen wir uns sicher. Und das ist bequem. Aber sich ausruhen auf den bisherigen Erfolgen, das hat keine Zukunft. Wir haben in Deutschland DAX-Unternehmen, die haben sich vor 100 Jahren gegründet. Siemens und Bosch und so. Die sind nicht abgelenkt. Die neuen DAX-Unternehmen sind in den USA und sind gewaltige Unternehmen. Das sind die neuen. Und die Frage ist, wo sind die bei uns die neuen? Das ist nur ein Beispiel. Wenn man festhält im Alten und sich nicht verändern will. Das bedeutet, festhalten am Alten, sich ausruhen auf den bisherigen Erfolgen, bedeutet Verlust auf dem Laufenden. Wir sind nicht mehr aktuell. Es bedeutet Verlust an Effizienz. Es gibt Verbesserungen. Wenn man am Alten festhält, werden keine Verbesserungen angestrebt und umgesetzt. Und es ist die Gefahr, wenn wir ins Reich Gottes gehen, wenn wir im Alten festhalten, es gibt Dinge, wo Gott in der Vergangenheit gesegnet hat. Und es war ein Riesensegen. Aber die Frage ist, ist das, was vor Jahrzehnten gesegnet war und dann heute immer noch dran? Heute immer noch dran? Die Gefahr steht, dass wir nicht mehr im Willen Gottes sind, obwohl das, was wir tun, irgendwann mal gesegnet war. Und ich verweise uns auf 4. Mose 9, 17, da heißt es, die Wolken vollständig. Und so oft die Wolke sich von dem Zelt erhob, Zelt der Begegnung, brach es danach die Söhne Israel auf. Wüstenwanderung hat begonnen. Und an dem Ort, wo die Wolke sich niederließ, da lagerte die Söhne Israel. Diese Wolken und Feuersäule symbolisieren die Gegenwart Gottes. Gott hat sein Volk geleitet. Er hat es durch die 40 Jahre Wüstenzeit geleitet. Wenn er sich niederließ, da rastete das Volk. Und wenn er auffuhr, dann zog das Volk weiter. Aber als sie im Reich der Land waren, da hörte es mit der Wolken und Feuersäule auf. Und heute im Neuen Testament ist der Heilige Geist derjenige, der uns leitet. Die Frage ist, sind wir geistgeleitet oder sind wir angstgeleitet? Haben wir Angst, neue Schritte zu wagen? Haben wir Angst vor Veränderung? Oder haben wir Vertrauen in die Möglichkeiten Gottes? Jesus sagt, der Wind ist nur ein Beispiel. Der Wind weht, wo er hin. Und er wirft sein Daumen auf, weiß nicht, wo er herkommt. Wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Und wir, das Volk Gottes, sollte aus dem Geist geboren sein. Wir sind wiedergeboren, aus dem Geist geboren. Der Geist wird uns leiden. Er ist unsere Wolken und Feuersäule. Er leidet uns. Die Frage ist, gehen wir mit? Der bleibt nicht. Jahrhunderte lang war an der gleichen Stelle. Der Geist hat viele Erweckungsbewegungen ins Leben gerufen. Die Reformation, die Baptistentum, die Großmacht, die Hauskreise, die Methodisten, die Hauskreise, die Bibelhauskreise, den Pianismus, das Gottsuchen, die Gebetsstunden. Und das Künstlertum, das Karabatische, und die neue Ausrichtung ist, der Gottes Wolke zieht weiter. Der Geist Gottes bringt Neues. Die Frage ist, sind wir dabei? Gehen wir mit? Oder haben wir Angst vor Veränderung? Angst und Furcht weckt in uns Beharrungskräfte. Angst und Furcht bewirkt Widerstand gegen Veränderung. Angst ist nicht, der Johannes schreibt, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Das heißt, wenn wir wirklich Vertrauen zu Gott haben, dann brauchen wir keine Angst haben. Warum? Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Das ist ein Maß, wenn wir Angst haben. Das ist ein Maß, das unsere Liebe zu Gott noch wachsen darf. Unser Vertrauen zu Gott. Wir brauchen Vertrauen. Veränderung bedeutet natürlich Unsicherheit. Ja, was erwartet mich da? Was erwartet mich? Natürlich ist es schön, mit mir in meinem Alter zu bleiben. In der Sicherheit. Die Frage ist, was wir das tun. Der Paulus spricht von unserem Körper als von einem Zelt. Das ist, wir haben keine bleibende Stadt. Tut uns gesund. Wir sind hier nicht von immer da. Wir werden hier irgendwann abgelehnt. Das ist nicht unser Ziel bestimmt, sondern die Herren, die Wohnung in den Himmel, in der Herrlichkeit. Das ist unser Ziel. Das momentan ist nur ein Übergangsstand. Wir sind auf einer Reise, auf einer Wanderschaft. Und das Ziel ist die ewige Gegenwart. Deshalb, wer auf der Reise ist, ja, erlebt auch Veränderung. Amen. So, das ist die Herausforderung. Christsein zu Christ zu werden bedeutet, Teilnehmer an einem neuen Reich zu werden. Das Reich Gottes ist ein anderes Reich als das Reich dieser Welt. Wir gehören zu einer neuen Sphäre. Das ist eine Veränderung. Unsere Bekehrung bedeutet in der Regel Veränderung. Christsein bedeutet Zugang zu Befreiung und Heilung zu bekommen. Das bedeutet Veränderung, heilen werden, gesund werden, Shalom, völliges Wohlbefinden, ist Gottes Ziel für uns. Halleluja. Danke. Und Gott sagt dir, ich will dein völliges Wohlbefinden. Ich will deine Gesundheit, ich will deine Heilung. Das ist doch eine gute Botschaft, oder? Also, so, ich finde das echt. Das Evangelium ist die hochmachende Botschaft. Und Christ zu sein bedeutet, an Umbrüchen und Veränderungen mitzuwirken. So wie die Jünger den Mittelmeer auf den Kopf gestellt haben. So haben wir die Aufgabe, zu wirken, dass in Menschenleben Veränderungen passieren. Worte des Heils und der Gnade weitergeben. Und das Evangelium zu leben, was wir ja gerade in der Rede haben, umso gar nicht. Der Geist Gottes will die Liebe durch dich ausstrahlen. Er will durch dein Handeln reden, wenn du pünktlich bist, wenn du ordentlich bist, wenn du pflichtbewusst bist. Das sind Dinge, die zu Menschen sprechen. Da gehört Kraft dazu. Gott gibt uns die Kraft, Heilung zu nehmen. Ihm die Ehre zu geben durch unser Verhalten. Und das will Gott tun. So Christ zu sein bedeutet, ein Ruf und Veränderung mitzuwirken. Jesus erwartet uns jetzt voraus, dass wir ihn in der ersten Liebe lieben. Dass wir da, diese erste Liebe gibt uns auch die Kraft, die ihn bejaht. Und auch Kraft, die zu lieben, die nicht liebenswert sind. Das ist auch ein Wunder. Menschen ohne Gott können nicht liebenswert und nicht lieben. Oder nur ganz schwierig, also die meisten, die wir nicht gesprochen haben, können sagen, das kann ich nicht. Ich kann es nicht. Aber wenn Gottes Geist in dir ist, dann kannst du es. Dann kannst du das Abgelehnte lieben, das nicht liebenswerte lieben.
Gespannt war ich bei den Worten.
Willst du, Moment, wollen wir diese Veränderung? Wollen? Und ich habe eine ganz tolle Geschichte, die kann ich aber heute euch nicht mehr erzählen. Also, die ist so super. Vielleicht klappt das nächsten Sonntag. Die Geschichte von einem Stein, ein Sonderstein. Mehr erzählen. So, wollen wir teilhaben an dieser weltweiten Veränderung, indem wir beten für Veränderung, indem wir die Veränderung leben, indem Gott uns gebrauchen darf, indem wir als Gemeinde eine Kontrapunkt setzen gegen die Tendenzen der Welt, indem wir gesellschaftsrelevant sein wollen. Indem wir Gott zulassen, dass er uns gebrauchen kann. Wollen wir das? Wollen wir unsere Begabung mit Gott zur Verfügung stellen? Deine Kapazitäten, deine Fähigkeiten, deine Bildung, deine natürlichen Gaben, deine geistigen Gaben zum Bau des Reiches Gottes. Wollen wir das? Das ist die Frage. Das ist die selber Antwort. Amen. Lass uns aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir deinen Herzschlag hören, wenn wir dein Wort lesen. Danke, dass du uns die Augen geöffnet hast, dass wir mit Glaubensaugen die Dinge sehen dürfen. Herr, du hast uns eine gute Zukunft zugesagt. Die Herrlichkeit dafür. Eine Herrlichkeit dafür zu sein, das ist unser Ziel. Ein Wort zu empfangen für unsere Hingabe, bei dir zu sein, immer und ewig. Ja, sogar mitzuregieren, wenn du wieder kommst. Herr, welches Volk, Herr, die nichts sind vor der Welt, die erst und machst etwas aus dir. Halleluja, Ehre sei Gott in der Welt und Friede auf der Welt, den Menschen deines Wortes. Halleluja, Halleluja, Amen.
Amen.